ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Wie denken, fühlen, wie nehmen Elefanten mit ihren Sinnen die Welt wahr? Darum geht es heute Vormittag mit Angela Stöger. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Schön, dass Sie hier sind. Sie sind eine weltweit renommierte Verhaltensforscherin, sind an der Akademie der Wissenschaften in Wien beim Institut für Schallforschung. Angenommen, wir zwei wären Elefanten. Wie würden wir uns begrüßen?
Ja, wir würden wahrscheinlich, wenn wir uns kennen und wenn wir uns sympathisch sind, mal aufeinander zulaufen und schon aus einiger Entfernung mit den Ohren wackeln und wahrscheinlich auch ein paar Laute von uns geben. Und dann wirklich, wenn wir beieinander sind, würden wir uns berühren. Wir würden uns wahrscheinlich umeinander drehen. Elefanten sind auch sehr, sehr taktil mit den Rüsseln, mit dem Schwanz. Also wir würden unseren ganzen Körper einsetzen, um uns zu zeigen, dass wir uns freuen.
Also das klingt so, als seien Elefanten sehr körpernah.
Genau, ja.
Also ähnlich wie bei den Menschen, kann man das so sagen?
Ja, sie berühren sich sehr gerne, sie zeigen sich sehr gerne mit ihren Rüssel zum Beispiel oder mit anderen Körperteilen, dass sie sich eben freuen und dass sie verbunden sind miteinander.
Sie haben ein Buch geschrieben über die Elefanten und wie sie die Welt wahrnehmen. Und das Tolle an diesem Buch ist, da sind dann auch immer wieder QR-Codes drin und da kann man dann mal reinhören, wie das bei den Elefanten auch klingt. Wir hören gerade mal eben in so eine Begrüßungsszene rein. Sie haben die Szene jetzt vor Augen. Um wie viele Elefanten geht's denn hier?
Also es war eine kleine Herde von 6 Tieren, die da ein bisschen getrennt waren und sich aufgetrennt haben während dem Fressen auch und dann wieder zusammengekommen sind und sich wirklich überschwänglich begrüßt haben. Und das zeigt auch, wie sozial Elefanten sind. Also selbst wenn sie sich auftrennen für einige Zeit und das reicht 10, 15 Minuten, wenn sie dann wieder zusammen sind, man begrüßt sich eigentlich immer als Elefant. Muss nicht immer so überschwänglich sein, aber begrüßen tut man sich immer.
Ja, Sie haben gerade gesagt, wenn wir uns sympathisch wären, dann würden wir uns so begrüßen. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich wie bei Menschen auch, wenn die Chemie nicht so stimmt, dann würde das vermutlich anders klingen. Wie denn dann?
Unter Umständen begrüßen sie sich dann gar nicht. Und beim Wasserloch zum Beispiel, wenn sehr viele Herden aufeinandertreffen, da können ja manchmal bis zu 200 Tiere auf einem Haufen zusammen sein, dann sieht man sehr gut am Verhalten. Die Herden, die sich gut kennen, die begrüßen sich dann eben nicht immer so laut, aber es gibt gewisse Gestiken, die zeigen, dass sie sich eben anerkennen und begrüßen. Und bei anderen, da wird sich dann einfach nur aus der Entfernung beäugt und beobachtet, wo der andere hingeht und was sie tun.
Also sie kommen wirklich zu diesem Schluss, Elefanten sind uns verblüffend ähnlich, aber doch so anders. Vielleicht nehmen wir erstmal die Punkte, wo sie uns ähnlich sind. Das haben wir gerade bei der Begrüßung schon ganz gut hören können. Wo noch?
Ich denke, im Sozialverhalten sind sie uns sehr ähnlich und auch in der Struktur, wie sie leben. Also auch Elefanten haben eine sogenannte Fissions-Fusionsgesellschaft. Man trifft sich, man hat so eine Chorfamilie, aber dann ist es sehr flexibel. Man trifft sich, man spaltet sich auf, driftet eben andere weiter entfernte Verwandte. Und das ist zum Beispiel etwas, was uns sehr ähnlich ist. Oder auch die lange Lebenserwartung, die Erfahrung, die eine Rolle spielt, die Wichtigkeit der Großmütter zum Beispiel. Aber in der Wahrnehmung, wie auch vom Körperbau natürlich, sind Elefanten anders. Und auch die Sinne funktionieren bei Elefanten zum Teil ganz anders.
Und Sie sagten gerade bei der Begrüßung, ja wahrscheinlich würden wir erstmal die Ohren aufstellen. Elefanten haben ja große Ohren. Hören Sie dann demnach auch besonders gut?
Die Ohren sind einerseits dafür, eben Gestiken und es hilft ein bisschen in der Lokalisation. Und wenn Elefanten wirklich hören, dann stellen sie die Ohren immer ein bisschen ab. Und das ist dazu, weil der Gehörgang, wenn sie ganz angelegt sind, die Ohren, der ist verschlossen. Also wenn sie wirklich genau lauschen, stellen Elefanten immer leicht die Ohren ab.
Das heißt, eigentlich machen sie die Ohren dicht, damit sie ihre Ruhe haben, kann man das so sagen?
Vielleicht, jetzt kommt das manchmal auch vor, ja, durchaus.
Wie weit können Elefanten hören, lässt sich das sagen?
Das ist unterschiedlich, kommt ganz auf die klimatischen Bedingungen an für die Schallübertragung, weil je ruhiger es ist, je windstiller, desto besser trägt auch der Schall, auch die Uhrzeit machen. In der Früh ist es immer besser, wenn es feucht ist zum Beispiel. Und unter guten Bedingungen können die sich schon 3-4 Kilometer weit hören.
Wie stellen Sie denn eigentlich fest, dass Elefanten aufgeregt sind?
Da gibt es ein paar Merkmale, einerseits natürlich im Verhalten, aber es gibt auch physiologische Indikatoren. Elefanten haben zum Beispiel eine Drüse, die ist zwischen den Augen und zwischen den Ohren, die Schläfendrüsen. Und wenn sie da aufgeregt sind, dann rinnt ein Sekret raus und dann haben sie so einen dunklen Streifen, weil es eben nass wird, dunklen Streifen im Gesicht. Oder sie urinieren sehr viel, wenn sie aufgeregt sind oder koten auch ab, bewegen sich einfach mehr und produzieren auch laute Trompeten. Das Trompeten ist ein typischer Laut, der in Aufregung produziert wird. wackeln mit den Ohren, der Rüssel wird eventuell geschwungen. Also man sieht es eigentlich dem ganzen Tier
an. Sie sparen nicht mit Gesten, kann man dann wirklich genau sagen an dieser Stelle. Und wo Sie gerade dieses Sekret beschrieben haben, das sieht dann ja wahrscheinlich aus, als wenn Elefanten weinen, oder?
Man kann es vielleicht ein bisschen so vergleichen, aber es ist wirklich bei Aufregung generell oder auch bei hormonellen Veränderungen. Weinen, Elefanten haben an und für sich nicht die Tränendrüsen genauso wie wir sie haben, also funktioniert ein bisschen anders bei den Elefanten. Das heißt, so wie wir weinen, können es Elefanten eigentlich nicht, was aber nicht heißt, dass sie keine Emotionen verspüren. Also sie sind ja, haben ja aquatische Vorfahren, daher ist die Tränendrüse etwas umgewandelt und aber dennoch, das heißt eben nicht nur, wenn jemand nicht weinen kann, dass er keine Emotionen verspürt, weil das ist eben ein Unterschied zu uns. Und diese Tränendrüse ist ein Indikator dafür, dass der Elefant innerlich aufgeregt ist.
Das ist für Sie als Wissenschaftlerin wahrscheinlich immer ganz wichtig, nicht zu sehr auf das Menschliche zu schließen, weil dann sagt man wahrscheinlich bei vielen Stellen, ach, kenne ich von mir, wird bei denen auch so sein, oder?
Genau, sie sind uns natürlich sehr ähnlich im Verhalten und darum ist es sehr schwierig, das als Mensch einfach auszublenden. Aber man muss es natürlich tun, weil die Wahrnehmung eines Elefanten ist eine ganz andere. Ich sage zum Beispiel mit dem Geruch. Elefanten haben die beste Nase im Tierreich. Und wir Primaten leben halt in einer sehr optisch orientierten Welt. Wir haben ein optisches Abbild der Umwelt. Der Elefant hat ein chemisches Abbild seiner Umwelt. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ein anderer Kosmos.
Ja, wobei die Chemie spielt bei uns ja manchmal auch eine Rolle, aber bei Elefanten einfach nochmal ganz anders. Jetzt kommt es ja leider vor, dass Elefanten auch ganz gezielt getötet werden, weil es in manchen Gebieten zu viele Tiere gibt für einen immer kleiner werdenden Lebensraum. Oder in Thailand werden Elefanten beispielsweise für den Tourismus eingesetzt. Was stellen Sie denn an diesen Tieren fest? Auch daran forschen Sie.
Das kommt immer darauf an, was die für Erlebnisse hatten. Also es gibt ja sogar posttraumatische Störungen bei Elefanten, auch ähnlich wie wir es bei Menschen, die aus dem Kriegsgebiet zum Beispiel kommen oder traumatische Erlebnisse hatten, das auch sehen. Und das gibt es eben auch bei Elefanten. Und da kann sein, dass die in der Kindheit, also in der Jugendphase von ihrer Mutter getrennt wurden, dass sie Gewalt erlebt haben, dass sie mit Gewalt auch trainiert wurden. Und das alles ist ja traumatisch und da können sie einfach aggressiv sein. Manchmal kommt auch irgendein Trigger, den man vorher gar nicht so weiß, und dann reagiert der plötzlich aggressiv, weil irgendeine Erinnerung hochkommt. Ja, und das sind so die Zeichen, die halt da sind. Oder sie lassen sich schwer sozialisieren, sind vielleicht auf Männer aggressiv oder auf weiße Männer. Das ist ganz unterschiedlich und sehr breit gefächert.
Je nachdem, was ein Elefant in seinem Leben dann erlebt hat. Wir haben noch ein Geräusch da, wir hören gerade mal eben rein. Sie nicken gerade schon, Sie erkennen das Geräusch, was ist es?
Das war ein Kalb und das war ein wirklicher Stressruf. Also das ist so ein Roar, wie wir es nennen. Und da war eben wirklich... Ja, da ist das Kalb in Panik, also das erkenne ich raus und ich kann an der Stimme eines Elefanten sehr gut erkennen, wie es ihm geht, also wie der emotionale Zustand ist. Und da war wirklich, ja, da war Panik dabei.
Sie sagen, es komme regelmäßig vor, dass Elefanten gar nicht wahrgenommen werden, dass sie übersehen werden. Das können wir uns gar nicht vorstellen, in was für Situationen ist das?
Das passiert mir auch sehr häufig. Ich bin sicher, dass ich an vielen Elefanten schon vorbeigefahren bin, gerade wenn es sehr dicht das Waldgebiet ist. Und Elefanten sind natürlich gut getarnt durch das Grau und wenn dann dieses Licht-Schattenspiel kommt dann und die sind da ein paar Meter im Wald drinnen, dann übersieht man Elefanten auch schon mal.
Wie groß ist ein ausgewachsener Elefant?
Naja, die können eine Schulterhöhe von bis zu 3,4 Meter erreichen. Das heißt, die sind schon sehr groß und massig. Aber wenn der Wald eben dicht ist und wenn das genauso in der Höhe auch ist, wie der Elefant hoch ist, ja, dann kommt vor, dass man die übersieht, sobald die ein paar Meter eben von der Straße entfernt sind.
Sind die denn so gar nicht zu hören?
Man muss wirklich den Motor ausschalten, danke. Und dann kann man ein bisschen reinhören. Was man hört bei Elefanten ist vielleicht das Knacksen von Ästen oder die Laute unter Umständen. Ja, aber trampeln tun Elefanten ja nicht, weil sie haben ja keine Hufe wie ein Pferd. Oder? Das heißt, die gehen schon sehr, sehr leise und man hört sie nicht. Aber das Knacksen, wenn sie eben fressen, Äste abbrechen, das ist ein Indiz, dass Elefanten in der Nähe sind.
Also dort haben wir denen doch jahrzehntelang was Falsches zugeschrieben. Elefant im Porzellanladen würde doch ganz gut funktionieren, oder?
Unter Umständen könnte das funktionieren, ja.
Es kommt die Frage aller Fragen aus Leichingen gerade rein, per Mail ins Studio von Olaf Graul. Und er sagt, stimmt es, dass, wie so oft berichtet, Elefanten Elefanten ein starkes Erinnerungsvermögen haben.
Das stimmt tatsächlich. Also gerade das soziale Gedächtnis ist sehr gut bei Elefanten. Man weiß es, wenn Tiere getrennt wurden, früher zum Beispiel für Zirkusse oder auch in Zoos, und die kommen dann selbst nach 2, 3 Jahrzehnten wieder zusammen, erkennen die sich sofort und begrüßen sich überschwänglich. Also das ist ganz ja emotional auch und beeindruckend, wenn man da dabei ist. Auch Wege merken sie sich sehr gut. Also sie haben ein sehr gutes räumliches Gedächtnis. Weil es wichtig ist natürlich, man muss die Wanderrouten kennen. Man muss wissen, bei Trockenheit gehe ich dorthin oder da ist dieses Wasserloch noch da oder da finde ich Wasser im Untergrund oder die und jene Nahrungsquelle. Also das merken sie sich auch sehr gut.
Wie weit laufen Elefanten denn so im Schnitt? Sie haben ja teils recht lange Routen, glaube ich, ne?
Kommt natürlich ganz drauf an. Also es kann sein, dass sie 100 Kilometer am Tag zurücklegen auch. Kommt natürlich auch drauf an, wie groß sind die Jungtiere, die dabei sind. Also sie passen ihr Tempo schon immer an die Schwächsten an. Und es kommt drauf an, ob sie es müssen. Also Elefanten wandern jetzt auch nicht freiwillig.
Muss sich schon lohnen wahrscheinlich.
Genau, das muss sich auch schon lohnen. Aber natürlich haben sie einen sehr großen Bewegungsradius an sich.
Und kehren sie dann immer wieder zurück in ihr Reservoir?
Ja, machen sie sehr gerne. Also man bringt ja oft Elefanten von einem Gebiet. Wenn sie im Gebiet zu viele werden, überlegt man sich, gut, dann bringen wir die woanders hin, wo noch nicht so viele Tiere sind. Und was dann häufig passiert, ist, dass die sich schnurstracks umdrehen und wieder zurückwandern. Und da haben wir eine Studie begleitet im Krüger Nationalpark, wo einfach eine Herde 300 Meter weiter in den Norden gebracht wurde. Die waren auch sehr gestresste Tiere dabei und waren wirklich schnurstracks wieder zurück, bis sie in ihrem Gebiet waren.
Sie begegnen immer wieder ganz besonderen Tieren. Madiba ist so eins, sieht aus wie ein kleines Mammut. Was ist das Besondere an Madiba?
Ja, Madiba war eben ein Elefantenjunge im Elefantenwaisenhaus in Nairobi von Daphne Sheldrick, wie ich dort war. Und ich habe damals die vokale Entwicklung von Elefantenkälber studiert während meines Doktorats. Und da war eben Madiba, der war 3 Monate alt, sehr, ja, ganz klein natürlich noch. Und der hatte wahnsinnig viele Haare, wie ein kleines Mammut hat er ausgesehen. Und wir haben eine sehr starke Bindung aufgebaut, wir zwei. Und natürlich gibt es so Tiere, die mir wirklich in Erinnerung bleiben. Und ich verfolge seinen Werdegang auch. Er ist mittlerweile ausgewildert im Tsavo-Nationalpark und macht sich sehr gut.
Das heißt, Madiba wird Sie aber definitiv wiedererkennen?
Das weiß ich nicht. Unter Umständen, er war sehr klein damals und es war jetzt ein Zeitraum von 5, 6 Wochen. Also ich würde schon aufpassen, wenn ich ihm begegne und würde ihm vielleicht Zeit geben, mich zu erkennen. Aber die Pfleger, die wirklich jahrelang mit ihnen arbeiten, die erkennt er auf jeden Fall.
Weil Sie ja gerade sagten, ja, Sie haben eine starke Bindung entwickelt. Wie sieht das denn dann aus?
Ich kann so sagen, wie es von mir aus gesehen hat. Also ich habe ihn einfach wirklich ins Herz geschlossen und war sehr traurig, wie ich wieder zurück musste. Aber er war einfach immer bei mir. Wir sind dann einfach in den Nairobi-Nationalpark gegangen mit den Pflegern und ich war halt mit meinem Mikrofon dabei und habe die begleitet und habe so eine Picknickdecke mitgehabt, wenn wir Pause gemacht haben. Da hat er sich zum Beispiel zu mir gelegt, seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt und ist bei mir eingeschlafen.
Quizfrage. Aus wie vielen Muskeln besteht ein Elefantenrüssel? Angela Stöger, als erfahrene Verhaltensforscherin können Sie das natürlich aufklären.
Ja, sage und schreibe 40.000 Muskeln. Und das ist schon ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass der Mensch etwa 650 Muskeln im ganzen Körper hat, ist das beeindruckend.
Das heißt, der Rüssel kann auch ganz besonders viel, oder?
Der Rüssel ist eigentlich ein faszinierendes Organ, der wirklich so viel einsetzbar ist. Natürlich ist er einerseits die Nase des Elefanten, also riecht damit, aber er ist auch ein Tastorgan und er kann schwere Dinge, er kann Bäume umreißen damit, er kann Äste tragen. Er kann aber auch eine kleine Erdnuss aufknacken, also sehr sensibel sein, wenn man eine Elefantenmutter beobachtet, wie die Elefantenkalb streichelt mit dem Rüssel, also ganz zärtlich. Sie können sich aber auch schlagen und stoßen damit. Also sehr vielseitig einsetzbar und eben auch für die Lautäußerungen wird er verwendet.
Das ist also wirklich faszinierend, was dieser Rüssel alles kann. Wie steuert der Elefant den Rüssel denn dann eigentlich?
Ja, die Sensorik ist da ganz stark ausgeprägt und der Elefant hat eigentlich einen Großteil seiner Nervenzellen im Kleinhirn gelagert. Und da läuft die Sensorik hin und da hat er mehr Nervenzellen als alle anderen, auch als wir Menschen. Ja, also der Großteil sitzt da hinten und natürlich, wenn ich 40.000 Muskeln koordinieren muss, dann ist das auch klar, warum. Und Elefanten müssen das auch lernen. Also Elefantenkälber, die wissen oft nicht so recht, wie sie mit dem Rüssel umgehen sollen. Wie Menschenkinder auch, die lernen müssen zu greifen. Muss der Elefant wirklich lernen, einen Grashalm zu greifen. Das ist sehr süß. Und sie spielen einfach viel herum, schmeißen ihn, wirbeln ihn durch die Luft.
Sie sprachen Daphne Sheldrick eben an. Mhm. Ich glaube, da gibt es sogar sowas wie Elefantenschulen, wo die in den Unterricht gehen und sowas vielleicht dann sogar lernen, oder?
Genau, so ungefähr. Also die sind natürlich von Pflegern betreut, die Herde nachahmen. kommen und die gehen mit denen, zum Beispiel mit den sehr Jungen, in den Nairobi-Nationalpark und lernen wirklich, was kann ich fressen, wie verhalte ich mich als Elefant, auf was muss ich aufpassen. Ja.
Wie trinken Elefanten dann?
Durch den Rüssel. Also sie saugen das Wasser mit dem Rüssel auf und dann geben sie ihn aber ins Maul und lassen das Wasser im Maul aus.
Und Elefant ist natürlich nicht gleich Elefant, aber diese Vorgänge sind wahrscheinlich bei allen gleich,
das
oder?
Das ist gleich, genau, bei allen drei Arten, die wir kennen.
Wir kriegen auch weiterhin Post von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Hilde Mischok hat sogar ein Video mitgeschickt, was sie gemacht hat, und schreibt dazu: Wir waren neulich in einem Zoo und da standen mehrere Elefanten am Rand, haben ihren Kopf Rüssel hin und her bewegt und sind dabei von einem Vorderfuß auf den anderen gestanden. Wir haben das mindestens 15 Minuten beobachtet und sie fragt jetzt, ist es ein typisches Verhalten von Elefanten oder ist das vielleicht der Langeweile in einem Zoo geschuldet? Können Sie das so beurteilen aus dem Stand?
Ja, also die Beschreibung klingt sehr klingt danach nach dem Weben. Das ist ein sehr typisches Verhalten, was man früher auch bei Elefanten gesehen hat, die an Ketten gehalten wurden. Das ist einfach ein Abbau von Stress, ist ein stereotypes Verhalten, sicherlich kein natürliches Verhalten, es waren asiatische Elefanten, das ein Elefant jetzt in Indien zeigen würde. Aber eben, wenn die auch zum Beispiel früher an einer Kette gehalten wurden und jetzt vielleicht auch nicht mehr im Zoo, aber das ist einfach manchmal so drinnen im Verhalten, dass sie in Momenten, wo ihnen langweilig wird oder wo auch manchmal ein bisschen Stress da ist, wo sie dann wieder in dieses Weben hineinfallen. Ist aber eben ein stereotypes Verhalten und kein natürliches Verhalten.
Wie schauen Sie denn generell auf dieses Thema Zoo? Denn das ist ja ein Thema, was oft sehr kritisch betrachtet wird.
Ja, es ist sehr kontrovers. Und wir haben natürlich viele Elefanten im Zoo und das hat auch schon seine Berechtigung. Natürlich ist es für Menschen toll, in den Zoo zu gehen und die Tiere zu beobachten. Aber es gibt auch viele Probleme, gerade mit den Bullen. Die werden sehr früh von der mütterlichen Herde getrennt, meistens mit 6 Jahren. In Afrika oder in Asien passiert das erst während der Pubertät, wenn die 13, 14, 15 Jahre alt sind. Also Bullen sind auch nicht die Einzelgänger, für die sie gerne verkauft wurden oder angesehen wurden. Die haben auch ein sehr komplexes Sozialsystem. Und das ist wirklich schwer im Zoo nachzustellen.
Wäre das also eine Möglichkeit, die Tiere länger im Zoo zu lassen? Wäre das im Sinne der Tiere?
Das ist einfach schwierig für das Management, weil natürlich die im Zoo die Jungbullen sehr schnell groß wachsen durch die gute Ernährung und die gute medizinische Versorgung. Was wir wirklich brauchen, wären, glaube ich, mehr Bachelorgruppen. Also mehr Zoos, die sich darauf konzentrieren, die Jungbullen zu nehmen, dass die dann auch die Chance haben, in einer Bachelorgruppe aufzuwachsen. Genau das tun sie nämlich dann, wenn sie älter sind, auch in Afrika oder in Asien. Dass sie einfach von anderen Bullen lernen, auch von Älteren lernen und so lernen, wie verhaltet sich eigentlich ein richtiger Bulle.
Da gibt es dann unterschiedliche Projekte. Ich glaube, im Zoo in Heidelberg ist das dann auch
genau.
So, das beschreiben
Sie. Heidelberg ist wirklich ein Vorzeigeprojekt. Die haben asiatische Elefanten mit Bachelorgruppen und die sind auch toll zu beobachten. Man hat zwar keine Kälber, aber man hat junge Bullen, die viel raufen, die spielerisch rangeln miteinander. Also das kann man toll dem Publikum präsentieren auch.
Wie viele Elefantenarten gibt es denn eigentlich, lässt sich das sagen?
Man unterscheidet derzeit 3 Elefantenarten. Das sind der afrikanische Savannenelefant, der afrikanische Waldelefant und der asiatischen Elefanten.
Jetzt hätte ich gedacht, es gibt noch 1000 Unterarten. Ist das nicht so?
Es gibt noch beim asiatischen Elefanten 3 Unterarten, die eben derzeit noch nicht als eigene Arten anerkannt werden, aber mehr gibt's nicht.
Ganz übersichtlich. Thomas Steiber schreibt uns per Mail ins Studio und sagt, asiatische und afrikanische Elefanten haben Ohren, die jeweils an die Kontinente erinnern. Das hat mich schon als Schüler fasziniert. Können Sie das bestätigen? Ist
ja,
das so?
Schon ein bisschen. So kann man sich's auch merken. Also der afrikanische Elefant hat ja wirklich diese Shape, dieser Kontur vom Kontinent und der asiatische Elefant mit den kleineren Ohren. Das wirkt tatsächlich so ein bisschen wie, ja, Indien.
Weil er gerade von der Faszination als Schüler spricht. Wie war das denn bei Ihnen eigentlich?
Ich war eigentlich als Kind nicht so der Elefantenfan. Also darum ist es recht überraschend für mich auch, dass ich bei den Elefanten gelandet bin. Ich war viel im Zoo, im Tiergarten Schönbrunn in Wien mit meiner Mutter, aber ich fand die Elefanten nicht so toll. Und eben vielleicht auch deshalb, weil damals war natürlich ein kleineres Gehege. Die Elefanten wurden zum Teil auch noch an der Kette gehalten. Und ich glaube, dass ich das intuitiv nicht schön fand. Vielleicht haben mir die Tiere auch leid getan. Ich erinnere mich nicht so. Aber ich wollte das nicht so gerne sehen. Ich war lieber bei den Robben Und marine Säugetiere war eigentlich das, wo ich dachte, dass ich enden werde als Biologin.
Ja, Sie haben ja auch eine ganz besondere Karriere. Sie waren 9-fache Schwimmmeisterin in Österreich. Also da war eigentlich was anderes vorgesehen, lässt sich das so sagen?
Ja, ich war Synchronschwimmerin, ich habe das sehr professionell betrieben. Aber dann so mit 20, 21, 22 war so der Zeitpunkt, wo ich dachte, nein, das ist nicht das. Natürlich, man kann ja nicht ewig Sport betreiben und das ist eine Randsportart, also dann habe ich mich doch auf Studien konzentriert und in der Biologie muss man viele Praktika machen mit Anwesenheit und das ließ sich dann nicht mehr verbinden. Aber ich wollte halt Meeresbiologin werden, also ich wollte schon im Wasser bleiben.
Was wurde daraus? Ist diese Leidenschaft noch da?
Die ist natürlich noch da und ich schreibe gerade an einem Projektantrag, wo wir die nächsten Verwandten der Elefanten untersuchen wollen. Das sind nämlich die Seekühe, Manatis und Dugongs, und da wäre ich dann schon wieder bei den aquatischen Säugetieren.
Also bei den nächsten Verwandten denkt man ja eigentlich auch eher ans Mammut, aber die Seekühe sind da ganz nah.
Also natürlich ja, wenn man jetzt sagt, beim asiatischen Elefanten wirklich da der nächste Verwandte ist das Mammut. Das asiatische Elefant ist näher mit Mammut verwandt als mit den afrikanischen Elefanten. Das ist eine unterschiedliche Gattung. Aber dann, gemeinsame Vorfahren, haben Elefanten tatsächlich eben mit den aquatischen Seekühen und auch mit den Klippschliefern. Das ist so eine kleine Art, die auch im Afrika lebt.
Die gibt es auch lustigerweise hier in der Wilhelma im Zoo in Stuttgart.
Sind auch im Zoo manchmal vertreten. Ja.
Wenn wir von der Kommunikation der Elefanten sprechen, da hieß es früher ganz oft, die haben eine geheime Sprache. Ist die denn inzwischen entschlüsselt?
Ja, zum Teil. Also ich glaube, mit der geheimen Sprache hat man sich auch darauf bezogen, dass sie so tief ist, dass wir Menschen sie nicht hören können. Das sind die Rumbles und die Rumbles ist der häufigste Laut der Elefanten. Und die haben eben die Grundschwingung, also den tiefsten Frequenzanteil im Infraschallbereich, also unter der Hörschwelle des Menschen. Wir Menschen haben von etwa 20 bis 20.000 Hertz und alles, was darunter ist, ist der Infraschall.
Wir hören mal so einen Rumble und gucken, was wir da hören. Also logischerweise, den Schall können wir nicht hören, aber es klingt schon relativ tief.
Ja, hören. Also diese Rumbles sind so aufgebaut, dass eben nur die tiefsten Frequenzanteile im Infraschallbereich sind und wir hören die Oberschwingungen. Also das haben wir jetzt schon wahrgenommen auch. Aber wenn die sich jetzt über weitere Distanzen damit verständigen, dazu eignet sich der Infraschall nämlich sehr gut, weil je tiefer der Schall ist, desto größer ist die Wellenlänge und desto besser breitet sich das gerade in einem offenen Habitat aus. Und da werden aber dann die Oberschwingungen sehr schnell abgeschwächt. Und was dann nur noch weitergeht, ist der Infraschall. Und das hören wir dann wirklich nicht. Also wenn ich in Afrika bin und Tonaufnahmen mache, ein gutes Drittel der Laute, die ich aufnehme, höre ich nicht, während ich sie aufnehme. Die sehe ich dann nur am Computer.
Könnten Sie sie eventuell spüren?
Wenn man sehr nahe beim Elefanten ist, spürt man sie, also den Infraschall, man kennt das vielleicht, wenn man beim Rockkonzert ist und man spürt den Bass, also das geht bei Elefanten auch. Und wir haben auch einen sehr großen Lautsprecher, wo wir so Playback-Experimente machen. Und wenn wir da eine reine 10-Hertz-Welle abspielen, die hören wir natürlich nicht, aber da wackelt, wie wir ihn getestet haben bei unserem Department, da haben die Fenster gewackelt und die Kollegen dachten, es ist ein Erdbeben.
Also. Angela Stöger, wenn Sie sagen, da wird viel geplaudert in einer Elefantenherde, können Sie dann entschlüsseln, was da gesagt wird?
Zum Teil ja, zum Teil nein. Also wir sind noch wirklich weit davon entfernt, die Elefanten so zu verstehen, wie ich es gerne würde. Aber wenn ich jetzt einen Elefantenlaut höre, dann kann ich schon, dann weiß ich, ist das ein Kalb oder ist das ein ausgewachsenes Tier? Wie ist der Erregungszustand? Ist der irgendwie in Panik oder ist er ruhig? Aber wo wir uns schwer tun, ist der Kontext. Also die Laute klingen für uns sehr ähnlich, aber sie sind schon sehr unterschiedlich. Es gibt nämlich keinen Elefantenlaut, der so ausschaut wie der andere. Alles sehr variabel und sie sind sehr flexibel in ihrer Sprache. Und da erwarte ich mir wirklich zum Beispiel von der künstlichen Intelligenz jetzt Hilfe, die natürlich einfach da reingeht, eine Unmenge an Daten verarbeiten kann und auch wirklich aus der menschlichen Sicht weggeht. Und ich erwarte mir da doch, dass vielleicht Muster erkannt werden, die mir bis jetzt verborgen blieben.
Können Sie sagen, wie weit wir überhaupt sind bei der Entschlüsselung der Sprache, der Kommunikation der Elefanten?
Das kann ich schwer sagen. Wie gesagt, ich kann das schwer umsetzen. Natürlich wissen wir, es gibt die Rumbles und die Rumbles in gewissen Situationen sind Kontaktrufe oder es gibt ein Ritual oder wie sagt man, Display, wenn der Elefanten, wenn die Matriarchin beschließt, dass die Herde aufbricht. Das ist so ein genannter Let's Go Rumble. Gleichzeitig wackelt sie mit den Ohren und stellt sich in eine gewisse Richtung, in die sie aufgehen will. Das ist eben wirklich so ein Set, eine Kombination von Gestiken und Lauten, die eingesetzt werden, die dann allen sagt, kommt, wir gehen weiter. Das verstehen wir wir schon, aber wir dürfen auch nicht nur alleine die Laute anschauen. Also wir müssen die Kommunikation als Ganzes betrachten und das ist sehr schwierig, weil sie kombinieren eben Gestiken mit Laute, auch wie sie kombinieren, ist bedeutungsvoll und dann riechen sie eben auch so gut und das spielt auch eine Rolle.
Und das Riechen, wie weit ist das entschlüsselt? Das ist wahrscheinlich das Komplizierteste dabei.
Das ist sicherlich das Komplizierteste, weil es für uns eben so, ja, wir riechen auch, aber ganz anders als ein Elefant. Aber eben diese Kombination ist die Herausforderung. Gell? Und das brauchen wir schon noch einiges.
Können denn Elefanten eigentlich gleichzeitig durch Maul und Rüssel Geräusche produzieren?
Mhm. Interessanterweise ja. Also die sind da wirklich sehr flexibel in der Schallproduktion. Sie machen das einerseits auch mit dem Kehlkopf, genauso wie wir sprechen und singen, können aber auch Trompeten ist ein reiner Rüssellaut, soweit wir das jetzt wissen. Aber sie können auch ja gleichzeitig, dass das Nasal rausgeht und aus dem oralen Vokaltrakt so ein Rumble. Und das alles hat natürlich eine Auswirkung auf die akustische Struktur und hat unterschiedliche Bedeutung.
Womit wäre das vergleichbar bei uns?
Gibt's da irgendwas? Ja, es gibt so nasale Stimmlaute, gerade bei den im Französischen gibt es das manchmal, dass man mehr nasal Laute bon ausspricht, genau, bon zum Beispiel. Aber jetzt wir im Deutschen, also ich kann das nicht sehr gut. Also.
Jetzt habe ich gelesen, Elefanten können sogar Gehörtes imitieren. Da musste ich als erstes an einen Papagei denken. Passt das?
Ja, genau. Also das ist eigentlich das Faszinierendste bei der Kommunikation, dass sie in der Lage sind, Laute akustisch zu imitieren. Ich habe 2012 einen Elefanten in Südkorea kennengelernt, der tatsächlich einige Laute, also Wörter auf Koreanisch nachmachen kann. Wirklich wie ein Papagei. Es ist nicht so, dass er die Bedeutung wirklich versteht oder dass er das jetzt bedeutungsvoll kombiniert, aber er konnte es sehr deutlich aussprechen, unter Anführungszeichen, indem er seinen Rüssel ins Maul gibt und dann die Mundhöhle moduliert hat und so die menschlichen Laute imitiert hat.
Wenn Elefanten Laute imitieren können, ähnlich wie ein Papagei, würde das denn bedeuten, den Elefanten hier beispielsweise in der Wilhelma könnte jemand Schwäbisch oder Badisch beibringen?
Davon gehe ich mal nicht aus. Also es ist doch so, ähnlich wie bei Papageien auch, dass sobald sie wirklich in ihrer sozialen Gruppe leben, imitieren sie jetzt ihre Pfleger nicht. Und dieser spezielle Fall, der hat sehr lange Zeit alleine, ist er aufgewachsen eben mit seinen Pflegern als einziger Elefant. Und da gehen wir davon aus, dass diese soziale Bindung dann sehr stark war zwischen Mensch und Tier und dass er deshalb begonnen hat zu imitieren. Aber die imitieren sich durchaus gegenseitig. Also wenn man einen afrikanischen und asiatischen Elefant zusammenhält, kann es durchaus vorkommen, dass afrikanische Elefanten diese hochfrequenten Quietschlaute, die asiatische machen, imitieren. Oder im Zoo treffe ich sehr häufig auf Elefanten, die irgendwelche lustigen Laute machen. Das kann ein Rüsselquietschen sein, ein Quetschen, irgendwas Lustiges mit der Stimme. Die sind da sehr flexibel.
Wie wurden Sie dann auf diesen Elefanten aufmerksam, der ein paar Worte Koreanisch sprach?
Die Kollegen haben uns damals, also aus dem südkoreanischen Zoo, haben uns kontaktiert, weil wir zuvor eine Publikation hatten, wo wir zeigten erstmals, dass eben afrikanische Elefanten in der Lage sind, Laute zu imitieren. Da war eine afrikanische Elefantin, die einen LKW, den Sound von LKW imitiert hat. Die hat nämlich in Nairobi Nationalpark gelebt, im Tsavo, ist aufgewachsen bei der Daphne Sheldrick und da geht wirklich der Highway vorbei und da fahren diese alten Trucks immer und die hat dann angefangen, diese Geräusche der LKWs zu imitieren, den Lärm. Und ich hatte eben einen afrikanischen Elefanten, der wie ein asiatischer Elefant gequietscht hat.
Es erinnert so ein bisschen an die Vogelstimmen, die dann Handytöne irgendwann imitiert haben, ne?
Genau, also Elefanten sind da eben wirklich sehr flexibel mit ihrer Stimme, wenden es natürlich auch im natürlichen Kommunikationssystem an, also wir finden unterschiedliche Dialekte zwischen den Populationen. Auch innerhalb einer Zoogruppe haben wir festgestellt, dass wenn die Tiere gut sozialisiert sind, dass die Laute innerhalb der Zoogruppe ähnlicher sind als zwischen verschiedenen Zoogruppen. Also sie gleichen sich schon an. Und das ist ja wie bei uns ein bisschen. Wenn ich jetzt wohin reise, so ich war in meiner Studienzeit in Basel eine Zeit lang, dann habe ich begonnen, ein bisschen diesen Basler Dialekt anzunehmen.
Und Sie könnten wahrscheinlich, wenn Sie in eine Gruppe von Elefanten kommen, gleich rausfinden, wie ist da die Stimmungslage, oder?
Ja, das erkenne ich auch sehr gut am ganzen Verhalten der Tiere. Da brauche ich nicht mal die Laute hören. Nach 20 Jahren Elefanten beobachten, sehe ich ein Tier und wenn ich mich nähere, dann kann ich sehr gut einschätzen, akzeptiert er mich dort oder ist die Distanz jetzt nah genug? Also ich kann das ganze Verhalten des Tieres, eben Laute, Gestiken, Körperhaltung sehr gut lesen mittlerweile.
Worauf achten Sie als erstes?
Das kann ich ganz schwer sagen, aber ich glaube, es ist mal einfach, wie richtet er sich auf, wie reagiert er auf mich, hat er mich wahrgenommen in erster Linie mal, was meistens dann der Fall ist, sie hören und riechen uns und dann einfach, wie angespannt ist das Tier. Hört er kurz, weiß er, ich bin da und dann frisst er einfach ruhig weiter, dann weiß ich, das ist okay, ich kann jetzt hier bleiben. Manchmal parke ich einfach mal mein Auto in einer Entfernung und lasse die Tiere auf mich zukommen. Wenn sie dann selbst entscheiden, bei mir zu sein, ist das erstens ganz toll und sehr entspannt meistens.
Jetzt kennen wir das natürlich alle in der Kommunikation. Gibt es öfter mal Missverständnisse? Die gibt es bei den Elefanten wahrscheinlich auch, gerade auch von menschlicher Seite den Elefanten gegenüber. Was ist da so ein typisches Missverständnis?
Ich denke, dass wir Menschen häufig glauben, sie sind vielleicht neugierig oder dass wir das Drohverhalten nicht ernst nehmen. Ich denke, man erkennt intuitiv, wenn ein Elefant droht. Also die machen sich groß, stellen die Ohren auf und wir müssen das einfach rechtzeitig lesen oder einfach die Anzeichen. Es wäre wichtig, dass wir sie besser verstehen, jetzt nicht nur akustisch, sondern auch die Körpersprache, damit wir schon die Anzeichen erkennen, dass es gar nicht so weit kommt, dass sie uns jetzt mal warnen müssen. Einfach zu erkennen, wie angespannt ist er.
Stehen bleiben oder wegrennen? Was ist die beste Methode?
Wegrennen tut man nicht. Nie, wenn ein wildes Tier auf einen zurennt, ganz egal. Und es gibt einige tolle YouTube-Videos von ganz tapferen Rangers, die mit Menschen zu Fuß unterwegs sind, auf so Fuß-Safaris, die wirklich dann ihren Mann stehen, muss man da so sagen. Der Elefant stürmt auf die zu. Die bleiben stehen, machen sich groß, reden das Tier sehr bewusst an, schreien das Tier vielleicht, nein, stopp. Und zumindest bei den Videos hat es funktioniert.
Verhaltensforscherin Angela Stöger bei uns in SWR1 Leute. Wir haben viel über Elefanten gelernt schon. Es gibt ja auch Regionen, die sind durch Elefanten gefährdet, weil der Lebensraum einfach kleiner wird. Plastikmüll ist beispielsweise eine Gefahr für Elefanten, vor allem in Asien. In Nationalparks in Südafrika gibt es eine zu hohe Tierdichte. Sie haben bestimmt davon gehört, dass der Präsident Botswanas Deutschland 2000 Elefanten überlassen wollte als Protest gegen die Naturschutzvorstellungen der Bundesregierung. Wissen Sie noch, was Sie da gedacht haben?
Ja, ich dachte, das wäre lustig, dann muss ich nicht mehr so weit fahren. Aber ja, das ist einfach in diesen Ländern, die Fragmentierung des Lebensraums ist die größte Herausforderung, mit der wir zu tun haben, weil Elefanten natürlich, sie sind Lebensraumgestalter, aber wenn es zu viele auf zu engen Raum gibt, sind sie auch sehr destruktiv. Also sie können auch zerstören natürlich durch ihre Größe, durch das, was sie einfach fressen. Und da wäre es ganz wichtig, Korridore zu schaffen, dass sie abwandern können, dass sich die Populationen wieder ausbreiten können und auch genetisch durchmischen können.
Diese Korridore wären also eine Lösung. Könnte denn die viel kritisierte Großwildjagd auch zum Naturschutz beitragen?
Prinzipiell das, was die Leute sagen, Großwildjagd ist ja einerseits, dass auch sehr viel Geld reinkommt. Das Problem ist, sie müsste halt wirklich gut reguliert sein und es müsste wirklich Vorschriften geben, an die man sich halten muss. Im Moment ist das natürlich nicht so, denn wen will man schießen? Man will die großen, dominanten Tiere rausschießen. Und genau das ist wirklich katastrophal für den Naturschutz. Ich darf nicht die Bullen rausschießen, die gerade in der Blüte ihres Lebens sind, die Population dominieren, die sich paaren müssen, die sich fortpflanzen müssen und die werden aber rausgeschossen. Und das ist das ganz große Problem. Ich müsste natürlich alte, kranke Tiere schießen, da wäre es weniger problematisch. Aber so ist es wirklich ein Verlust für den, also für den Artenschutz.
Ja, aber solange diese Tiere dann als Statussymbol gelten, wenn man sie geschossen hat, ist das natürlich nicht möglich.
Ja, da müssten wir Menschen natürlich ein bisschen umdenken, weil das wirkt sich einfach auf die ganze Population aus. Dann sind nur noch die jungen Bullen da, die sich dann falsch verhalten, die dann zu Problemelefanten manchmal werden, weil die brauchen, die Bullen Society, die braucht die dominanten Tiere, um alles zu regulieren.
Inwiefern ist die Jagd nach Elfenbein immer noch ein Problem?
Ist auch noch ein großes Problem. Also auch wenn es die Elefanten nicht die gefährdetsten Tiere sind, die wir auf dem Planeten haben, aber es gibt eine sehr starke Tendenz und die Populationen nehmen sehr stark ab und auch der Elfenbeinhandel spielt hier eine große Rolle. In Asien werden Elefanten auch für die Haut gejagt. Die haben ja, also die Weibchen nur sehr kleine Stoßzähne, aber da ist die Haut interessant, die auch verkauft wird im asiatischen Raum.
Wofür soll das gut sein?
Das ist auch irgendwie für Gesundheitsdinge. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht genau, aber ja, der Glaube ist halt da, dass
eigentlich
das auch
will
für etwas
auch gar nicht
wirkt.
Wissen.
Genau.
Ja.
Und das ist wirklich ein großes Problem auch. Und natürlich dieser Mensch-Elefant-Konflikt, weil dort, wo Konflikte entstehen, wo der Mensch mit Elefanten einfach zusammenleben muss, was nicht einfach ist, weil der Elefant plündert dann das Feld zum Beispiel und zerstört es. Dort ist natürlich die Wilderei auch, entwickelt sich die weiter, weil natürlich der Elefant nicht der Freund ist.
Ja, das müsste einfach reguliert werden. Wie blicken Sie denn in die Zukunft, was die Koexistenz zwischen Mensch und Elefant angeht?
Sehr kritisch, aber natürlich habe ich Hoffnung. Ich hoffe einfach, dass die Forschung beitragen kann, um erstens mal aufzuklären und eben auch Wege zu finden, dass es eine Koexistenz möglich ist, dass wir Frühwarnsysteme entwickeln vielleicht anhand der Laute, dass wir die Rumbles, die ja sehr weitreichend sind, dass wir Elefanten frühzeitig hören, Leute warnen können und dann eben Mechanismen zum Vertreiben in die Wege geleitet werden können oder dass die Menschen einfach gewarnt sind, jetzt nicht Feuerholz zu holen im Wald. Natürlich, wir müssen das Verhalten verstehen, wir müssen wissen, Elefanten mögen zum Beispiel keine Bienen. Da gibt es diese Bienenzäune, die man um die Felder geben kann. Also wir müssen die Tiere wirklich gut verstehen auch, wie sie denken, wie sie funktionieren, damit wir uns eben auch ein bisschen anpassen und vielleicht einschränken können und etwas entwickeln können, das sie halt abhält, ja, zu den Feldern oder in die Dörfer zu kommen.
Anpassung ist wahrscheinlich da das große Stichwort.
Genau.
Angela Stüger, herzlichen Dank für Ihre Einblicke in Ihre Forschung.
Es war eine Menge Freude.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.